Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Thomas.
Ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
Ja, da sind wir mal wieder ein wenig verspätet. Aber im Rhythmus.
Aber wie du ja immer so schön sagst, du bist ja Gott sei Dank so flexibel. Ja?
Ich bin flexibel wie eine Bahnschiene, ja.
Ich hätte jetzt eher gesagt wie ein Turnschuh.
Das kommt auf den Turnschuh an. Ne? Es gibt flexible Modelle, es gibt etwas starre Modelle. Also das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren.
Es kommt auf den Sport dann drauf an, den mit deinen.
Ja. So ist es, genau.
Ja, ja.
Sport ist Mord.
Also wenn ich dran denke, wie unflexibel meine Fahrradschuhe früher waren.
Ja.
Aber die Kraft soll ja auch aufs Pedal, ne?
Ich habe auch Fahrradschuhe, aber nicht für Outdoor, sondern ich habe mal eine Zeit lang im Fitnessstudio Spinning betrieben.
Oh, geil.
Und da hatte ich dann so Fahrradschuhe so mit Klicksystem und hast du nicht gesehen. Aber ja. auf dem richtigen Fahrrad, in Anführungsstrichen, habe ich mich das nicht getraut, mit Fahrradschuhen zu arbeiten, weil ich immer Angst hatte, dass ich nicht früh genug aus dem Klicksystem rauskomme.
Ja, okay, es ist ja die Frage, ob du ein Klicksystem fährst oder nicht. Fahrradschuhe an sich haben ja erstmal mit dem Klick nichts zu tun. Sondern, wie gesagt, da kommt es ja auch auf die Sohle und wegen der Kraftübertragung an, ja, du willst sie ja aufs Pedal bringen, das Profil, je nachdem welches Pedal du ja auch fährst und natürlich mit dem entsprechenden Fahrradschuh die Vorrichtung halt Klicksysteme montieren zu können.
Ja.
Je nachdem, ja, entweder halt, wie gesagt, hast du ja, oder früher zu meiner Zeit, wo ich noch mit Fahrradschuhen gefahren bin, ja, hattest du ja dann verschiedene Systeme. Und dann auch, wie das mit dem Schuh umgesetzt wird, ja, teilweise Shimano hat es ja die Möglichkeit, dann entsprechend erst die Sohle quasi nicht rausreißen, aber halt durch das Entfernen von Teilen der Sohle halt das Klicksystem oder die Montageplattform für das Klicksystem dann offen zu legen und dann zu montieren. Aber klar, ich bin das allererste Mal, als ich im Laden mit Klick gefahren bin, aus einem Pedal nicht rausgekommen, weil es ein bisschen zu fest eingestellt war und bin auch umgekippt.
Ja.
Muss ich ehrlich, da stehe ich dazu, ja, beziehungsweise sitze ich auf dem Rad, ja, dazu und bin wirklich umgefallen, kam mir vor wie in Zeitlupe. es waren außer mir auch noch andere Leute da, es hat keiner gelacht.
Nee. Macht
das
man
nicht.
Ja auch nicht.
Und wie gesagt, der Chef damals kam direkt angerannt, oh mein Gott, so ist was passiert. Und ich so, nee, ist gar nichts passiert. Ich bin halt nur nicht rausgekommen aus dem Pedal und dann, mein Gott, wie gesagt, ich würde sagen, das kann jedem mal passieren, ja, gerade wenn du das erste Mal damit unterwegs bist oder ganz am Anfang. Aber mein Gott, es ist ja wie bei allem eine Einstellungssache und dann halt auch Übung. Aber nach den ersten Kilometern geht das natürlich in Fleisch und Blut über. Ja.
Das ist richtig.
Ich war lange Jahre überzeugter Klickfahrer. Ja.
Okay. Mein allererstes richtiges Mountainbike, in Anführungsstrichen, das hatte kein Klicksystem, sondern das hatte so Schlaufen, wo du auch mit normalen Füßen, in normalen Schuhen rein konntest. Das hat sich, glaube ich, auch bis heute nicht mehr so durchgesetzt, das Ganze.
Nee,
also
nee.
Das war zu damals.
Ich war kein Freund von.
Ja, aber zur damaligen Zeit war das Ganze okay, fand ich. Und ich habe es auch schätzen gelernt, weil gerade wenn du jetzt sehr viel im Gelände unterwegs bist, hat es dir schon einen gewissen Halt gegeben, dass du nicht von den Pedalen runterfliegst, in Anführungsstrichen. Also da habe ich mich damals recht schnell dran gewöhnt.
Was du früher ja auch hattest, waren ja diese ersten Bärentatzen-Pedale.
Ja.
Wobei ich immer gesagt habe, das Verletzungsrisiko bei den Dingern ist natürlich nicht ohne, gerade im Gelände draußen, wenn es vielleicht auch nass ist, weil wenn du mal abrutscht, dann sind deine Waden ruckzuck im Arsch, ja. Da habe ich mir einige Kratzer geholt mit den Pedalen, wobei heute hast du ja die nächste Entwicklung, ja, wo dann die Stifte aus dem Pedal rausgucken, ja, das ist ja ähnlich wie eine Bärentatze, also, aber das, wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, da gibt's ja so viele Systeme. Oder Pedale und Formen und Funktionen mittlerweile. Das ist schon, ja.
Ja, lang ist's her. Zumindest, wo ich noch aktiv oder etwas exzessiver Fahrrad gefahren bin. Heute fahre ich zwar auch noch Fahrrad, aber halt nur noch Schnarchnasen.
Ich fahre schon seit Jahren kein Klick mehr.
Nee, aber
wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar vernünftige Pedale drauf, die eine große Fläche haben und wie gesagt mit den Stiften halt arbeiten, um den Grip von der Sohle halt einfach zu kriegen, wenn du halt entsprechend Schuhe anhast, ja, wo du dann, also keine Slipper oder so, wo du dann entsprechend dann auch Halt aufbauen kannst.
Ja.
Und wobei, als ich von Klick weg bin, hat es schon ein bisschen Umstellung gekostet, weil beim Klick gewöhnst du dich dran, auch zu ziehen am Pedal.
Mhm.
Und das ist natürlich dann, wenn du keinen Klick mehr fährst, ja, ist es natürlich auch wieder eine kleine Umstellung. Ja.
Ja, klar. Ja, gut, dann lass uns trotz der schönen Themenlage über unsere ehemaligen Fahrradexzesse versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Wir haben heute keinen Werbepartner, aber lass uns die Chance nutzen, nochmal auf das Podcamp hinzuweisen, was vom 23. bis zum 24. in Essen im Unperfekthaus stattfindet. Das wird von unserem lieben Dauergast, hätte ich bald gesagt, nee, Stammgast Thorsten Runte veranstaltet, das Ganze. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, es sind noch Karten frei oder es gibt noch Karten sozusagen. Nicht nur für Podcaster, sondern auch für Hörer und Hörerinnen ist diese Podcamp-Geschichte eine ganz interessante Sache. Das nochmal als kleinen Werbeblock am Rande. Genau.
Bist du da?
Nö. Das ist mir zu, ich will nicht sagen zu weit. Nein. Es wird sich schon lohnen, da mal hinzufahren, aber es ist jedes Jahr das Gleiche. Ich vergesse dann immer wieder, dass das Podcamp ist und habe dann schon andere Dinge vor. Und
ja.
Ja, ich muss das mal früher planen oder früher eintragen.
Ja, Termine ist halt immer so die Sache, ja.
Genau, so ist das. Obwohl es am Wochenende ist, normalerweise müsste ich dafür Zeit haben, aber trotzdem.
Nee, das ist ja gerade das Schwierige bei mir. Ja. Bei mir konzentriert sich ja gerade das Privatleben viel aufs Wochenende.
Ja, klar.
Von daher ist es da immer ein bisschen schwierig, ja, generell irgendwo da was zu machen. Aber ja, früher oder später schafft man es auch mal wieder.
So ist es.
Wahrscheinlich eher später als früher, aber ja. Mein Gott, wir haben ja vor, die 600 voll zu machen. Also von daher haben wir ja noch ein paar Jahre.
Die 600, die haben wir voll.
Was habe ich jetzt verwechselt?
Wir sind bei 618 bei der heutigen Aufnahme. Du hast gesagt,
die 1000 wollten wir voll machen. So.
Ich dachte, ja, Moment mal.
Wie kam ich jetzt auf 600? Mit welchem anderen Podcast habe ich das jetzt verwechselt?
Keine Ahnung.
Die 600 kam mir irgendwie jetzt so, ey, ich war jetzt so fest davon überzeugt. Nee, aber die 1000, stimmt, vierstellig,
haben wir
ja gesagt. Ja, deswegen, in unserer Nummerierung sind wir ja auch mit der 0 am Anfang. Also wir könnten ja vierstellig bis zur 9999.
Ja, das
können wir ja durch Podcasten, das werden wir nicht schaffen, aber.
Och, müssten wir einige Sonderfolgen produzieren.
Wir müssen mal durchschreiben, war mal 9.999, wir sind jetzt bei 618.
Ja, jetzt fang nicht an zu rechnen, das will kein Hörer mitbekommen, wenn wir hier live.
Ich bräuchte einen Taschenrechner.
Ja, Taschenrechner gibt es bei macOS auch, genau. Gut, aber wo wir gerade bei macOS sind, lass uns über den HomePod sprechen. Da hat der Mark Gurman nochmal so ein bisschen was dazu.
Kriegt der macOS?
Nee, das weiß ich nicht. Also mittlerweile ist ja alles möglich, was man über den eventuell kommenden HomePod mit Bildschirm so sagt oder was Mark Gurman so sagt. Da gibt es ja auch immer ein Vor und ein Zurück und er ändert ja auch immer so seine Prognosen, was so den Zeitplan anbelangt. Und mittlerweile hat er das jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben oder nach vorne verschoben, wie man es auch nennen mag. Er hat gesagt, das Ding kommt frühestens 2025. Naja, das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Wir sind ja schon im Jahr 2024, also ist okay. Aber das wird immer so ein bisschen unklarer und undefinierter, was den Zeitplan anlangt. Was gab es da nicht in den letzten Monaten und in den letzten Wochen schon für Spekulationen um das Gerät? Und gerade wenn man sich so die Konkurrenz anschaut, was da jetzt so Neues rausgekommen ist, Stichwort der neue Echo Hub, dieses Teil, was man sich an die Wand nageln kann mit dieser Wandhalterung etc., was ja von Amazon als so die die zentrale Einheit, wo man sein Smart Home bedienen kann, angepriesen wird. Da denkt man auch, Apple möchte das Ganze aussitzen oder gar nicht erst dran teilnehmen an dieser Party. Keine Ahnung, was da nun wirklich passiert oder was nicht passiert. Zumindest sieht es so aus, dass laut der Aussage von Mark Gurman an einem Gerät mit Bildschirm kräftig gearbeitet wird und es gibt mehrere Ansätze, die intern verfolgt werden und mehrere experimentelle Ansätze, die die ja in verschiedene Richtungen gehen. Einmal, dass es ein iPad-ähnliches Gerät wird mit einer Magnethalterung, mit einer Magnetwandhalterung. Da sind wir in diesem Bereich, wo ich eben gerade drüber gesprochen habe, beim Echo Hub. Oder ein Gerät, was so aussieht, da haben wir ja auch schon mal drüber philosophiert, was so aussieht wie der iMac, die legendäre Schreibtischlampe, würde sich nach meiner Meinung am ehesten anbieten. Einer der
schönsten Macs, ja.
Auf jeden Fall. Würde sich am ehesten anbieten, wenn man das Design nochmal von damals aufgreift. Mhm. Zumal, wenn man das so rundherum drehen könnte, das Display, das wäre schon sehr interessant. Also das wäre das Design,
ja,
was mir...
Ja, beziehungsweise, wenn du mal guckst, was wir ja haben mit Eyesight und Tracking, was jetzt Videotelefonie oder Conferencing betrifft.
Genau.
Betrifft. Ja, Mann, ich habe so viel Englisch diese Woche gesprochen. Wie gesagt, was die Möglichkeiten betrifft, wenn du das halt auf so eine automatische Verfolgung zum Beispiel vom Display zum Betrachter halt überlegst, gerade im Hinblick, ja, was wir ja auch hatten, dass du darüber vielleicht je nach Anwendungszweck eventuell auch deine Trainingsvideos hättest, ja, dass du da je nach Sportart, die du auch betreibst, da auf jeden Fall immer einen guten Blick aufs Display hättest, beziehungsweise ja auch in der Küche eventuell, wenn du da halt deine Kochvideos oder so guckst, dass du da auch mit der Bewegung, die du beim Arbeiten dann einfach hast, dass das Display dir vielleicht folgt. Nettes Gimmick, inwieweit das natürlich dann, ja, es macht die Sache wieder unnötig teuer in meinen Augen, aber das sind halt so Spielereien, ja, wo man sich das eigentlich ganz gut vorstellen kann.
Ja, und ich meine, je länger man wartet bis, oder je länger die Spekulationen andauern, um diesen iPod mit diesen HomePod mit Bildschirm, je länger diese Spekulationen andauern, je mehr erwartet man ja auch, ne? Das ist ja so. Also meine Erwartungen sind schon recht hoch. Und irgendwann sagt dann Apple,
ach, meine gar nicht.
Okay.
Also im Moment bin ich ja relativ, also für meine Verhältnisse, viel am Kochen und habe dann nebenbei ja meistens Podcasts laufen oder lasse auch gerne mal YouTube laufen auf dem iPhone oder auf dem iPad. Da wäre jetzt, wie gesagt, so ein HomePod schon mal eine Überlegung wert, weil gerade auch wenn ich YouTube auf dem Fernseher laufen lasse, der steht im Wohnzimmer, der ist zwar direkt neben der Küche, aber du kannst es ja auch nicht so vernünftig verfolgen. Mhm. Und dafür dann, wie gesagt, nochmal so gerade so als Hintergrundgeräusch quasi YouTube laufen lassen, hätte ich nichts gegen, ja. Oder wie gesagt, auch gerade beim Kochen oder beim Backen, wenn du da wirklich nochmal so ein paar Rezeptvideos hast, die du dann da drauf vernünftig laufen lassen kannst, ja. Ja, das wären so Sachen, da könnte ich mir im Moment auch für mich sowas vorstellen, ja. Aber das, wie gesagt, da müssen wir halt auch mal wieder abwarten, was kostet das Ding denn überhaupt?
Ja, klar. Ja. Das Einfachste wäre natürlich, wenn man einfach nur so eine Station hat und man da drauf das iPad klickt und das dann quasi so multifunktional benutzen kann.
Bring deinen eigenen Bildschirm, ja.
Ja, genau.
Dein eigenes iPad, ja, wäre auch nicht schlecht, ja.
Da wäre es dann auch, ja, ich denke mal, dann wäre das Geld auch wesentlich günstiger, als wenn man noch so ein Display oben drauf hat und so weiter, ja. Wiederum. Ja,
es ist die Frage, ja.
Nicht jeder hat ein iPad, ne? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass wirklich jeder Apple-Nutzer auch ein iPad hat, ne? Kommt noch dazu.
Oder manch einer nutzt dann sein Pro, ja, als Display für den HomePod.
Ja. Warum nicht?
Ja, mein Gott, liegt ja sonst eh nur rum.
Das stimmt, du hast meinen Use Case genau erkannt.
Ich meine jetzt, ja, ich habe jetzt nicht dich explizit gemeint.
Doch, aber, ist aber bei mir so, ja. Ich nutze mehr meinen iPad Mini als meinen iPad Pro. Das ist so. Aber was soll's? Wenn man das alles vorher gewusst hätte. Aber gut, im Nachhinein.
Ja, das ist ja mit allem so. Hätte ich vorher die Lottozahlen gewusst, hätte ich gewonnen. Ja,
ja, das ist klar.
Gestern Abend auch, wir saßen ja dann beim Essen und auf einmal ging die Benachrichtigung los, ja, sie haben Lotto gewonnen.
Wie? Was? Wo? Hast du im Lotto gewonnen?
Ja, die Hälfte von dem, was der Schein gekostet hat.
Naja, okay. Gut.
Dumm gelaufen.
Ja, was soll's. Okay.
Immerhin.
Immerhin. Immerhin. Immerhin. Besser als gar nichts.
Kleinvieh macht auch Mist.
So ist es. So, und dann gibt's auch nochmal Neuigkeiten zur Geschichte Apple Watch Ultra mit Micro-LED-Display. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Da ändert sich ja die Gerüchtesituation auch mehrmals die Woche. Und mittlerweile sieht es
so aus. Ich wollte gerade sagen täglich, ja.
Ja, täglich nicht ganz, aber mehrmals die Woche. Ein Hin und Her, ein Verschieben der Zeitpläne etc. Es sieht jedenfalls so aus, dass angeblich Apple die Pläne aufgegeben hat, eine Apple Watch mit Micro-LED-Display rauszugeben. Das schließt zumindest Counterpoint Research daraus, dass der Zulieferer AMS Osram, der wichtige Komponenten für dieses Micro-LED-Display liefert, auf seiner Webseite eine Überarbeitung der Micro-LED-Strategie angekündigt hat, da ein wichtiger Kunde abgesprungen ist, mehr oder weniger, das haben sie jetzt nicht so deutlich geschrieben, sie haben das etwas schöner ausgedrückt und etwas eleganter ausgedrückt, und Counterpoint Research geht davon aus, dass es Apple ist oder dass Apple der wichtige große Kunde ist. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommen sie nicht so voran, wie sie gerne wollten. Oder wie
ja,
sie gerne
klar,
wollen.
Wenn, aber sollte es wirklich Apple sein, das merkst du natürlich sehr schnell, ja. Wenn da die Nachfrage wegbricht.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, da kannst du auch wieder sagen, es ist ja nur die Ultra, ja, und die verkauft sich ja jetzt nicht in den Stückzahlen. Aber da geht es trotzdem um interessante Mengen, ja.
Naja, und es ist ja jetzt nicht nur die Ultra, ist es im ersten Step, und dann werden wahrscheinlich erfahrungsgemäß dann auch im nächsten Jahr andere Modelle folgen. Die Technologie wird ja runtertropfen. Ne? Also von daher wäre es schon interessant, erstmal überhaupt mit einem Gerät anzufangen oder erstmal der Lieferant für ein Gerät zu sein. Ne? Auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zum Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthemen. Lass uns über das Apple Finewoven Case sprechen. Und da hat sich die Kollegin Joanna Stern vom Wall Street Journal sehr kritisch zu geäußert in einem sehr langen Bericht, in einer sehr langen in einem sehr langen Langzeit-Review, würde ich sagen. Mittlerweile ist das Ding ja 5 Monate am Markt und sie hat das Case 5 Monate intensiv getestet. Und ich denke, 5 Monate, das ist schon so ein objektiver Langzeittest. Das kann man schon als Langzeittest einstufen. Und ich möchte jetzt nicht diesen ganzen Test oder diese ganzen Bericht hier im Detail wiedergeben. Ich habe mal so ein paar Leckerbissen rausgesucht und das mal so ein bisschen rausgepickt, was die so geschrieben hat. Und die Bilder sind sehr sehenswert, also im negativen Sinne. Also sie hat geschrieben, die Ränder blättern ab, der Stoff ist zerfetzt. Der Stoff ist zerkratzt wie eine alte CD und sie wird braun, also das Case oder die Hülle wird braun. Und sie wird braun wie eine faule Banane, so steht's da, meine Güte. Also sie hat da jetzt keine großartigen positiven Worte verloren. Hat es auch nochmal genauer beschrieben, wo so die Schwachstellen sind. Also ein sehr interessanter Langzeittest, auf jeden Fall nachlesen, sehr lesenswert. Und sie hatte auch mit Apple Kontakt aufgenommen und hat um Stellungnahme gebeten. Und der Ansprechpartner hat nur gesagt, ja, diese typischen Schutzbehauptungen, ja, wir produzieren unsere Cases nach den besten Standards und den höchsten Ansprüchen und so weiter und so fort. Also da war jetzt gar keine Einsicht, dass das im Endeffekt Schrott ist, was die da auf den Markt schmeißen. Das ist einfach nur okay in den Augen von Apple oder zumindest in den Augen des Ansprechpartners. Also diese typischen obligatorischen Floskeln und Schutzbehauptungen. Ja, da kam jetzt nichts mit Substanz von Apple zurück. Nach meiner Meinung müsste das Zeug eingestellt werden. Die Dinger müssten zurückgerufen werden. Die Kunden müssten ja Geld wieder bekommen und gut ist. die Meinung haben auch andere Kollegen, die sich mit dem Fine-Woven Case beschäftigt haben. Das ist ein Riesenschuss in den Ofen gewesen, den Apple da am Start hat. Das ist meine persönliche Meinung. Ja.
Also was mich mehr interessieren würde, ob es da gravierende Unterschiede gibt in den Versionen, die da sind, beziehungsweise in den Farben, weil überwiegend hörst du eigentlich viel Schlechtes.
Zu 90%.
Aber es sind immer mal wieder auch positive Stimmen dabei. Deswegen ist für mich echt die Frage, was unterscheidet die wenigen positiven gerade zu diesen überwiegend schlechten Meinungen über das Case, ja. Das wäre für mich mal interessant, aber da habe ich jetzt noch nichts irgendwie rausgefunden, was da so der gemeinsame Nenner ist, um es mal so zu sagen, ja.
Ja, ich meine, Joanna Stern, wenn die einen Artikel aufsetzt, der ist ja schon durchaus bewusst, was sie damit in Anführungsstrichen anrichten kann. Also das war, denke ich, ein sehr gut überlegter Artikel. Ich denke
ja, nicht, generell, dass sie, also die bläst da ja in keinen...
Genau, also das halte ich schon für objektiv oder für korrekt, was sie da geschrieben hat. Mhm. Also von daher denke ich nicht, dass es in irgendeiner Weise übertrieben ist oder jetzt künstlich hochgepusht ist. Also ich denke schon, dass sie nach diesen 5 Monaten auch, dass das Case nach den 5 Monaten wirklich so aussieht, wie sie es dort abgebildet hat. Also das denke ich schon, dass das schon alles so korrekt ist. Ist natürlich auch immer die Frage, exzessive Benutzung oder nur gelegentliche Benutzung, wie oft, ne, das kann man ja auch jetzt nicht so
Nee, das nicht, aber dann könntest du ja sagen, okay, das ist ein oder mit das Nutzungsverhalten oder der Umgang hat was mit zu tun, aber das kannst du ja im Prinzip ausschließen an der Menge der schlechten Erfahrungen, die einfach gesammelt wurden mit den Cases,
ja.
Weil du hast da so eine breite Streuung an Nutzungsverhalten,
ja.
An Einsatz, an
genau.
Oft, ja, oder auch da, wo es oder wie es verwendet wird, dass du da, wie gesagt, das nicht an einer Sache einfach festmachen kannst, dass du sagst, okay, jemand, der halt wirklich schwitzige Hände hat oder so, ja, hat Pech gehabt mit dem Ding, ja, oder das ist dafür nicht oder nicht geeignet oder ist da anfällig dafür, oder jemand, der, keine Ahnung, bei 70% Luftfeuchtigkeit und ständig 39 Grad, ja, dass es da irgendwo nicht, wie gesagt, Probleme damit hat. Nee, das ist ja durchweg, ja, über so einen weiten oder in so vielen unterschiedlichen Bedingungen, wo es, also irgendwo ist da anscheinend generell was nicht ganz so gut, ja, mit dem Material.
Das ist ein Materialproblem, nach meiner Meinung, ganz einfach. Das ist so. Was ich bis jetzt immer noch nicht.
Dabei waren sie so überzeugt davon, ne?
Ja, müssen sie ja. Ich meine.
Ja, nee, okay, aber du testest das Material ja vorher.
Eben, und das wird
ja, oder du hast es ja entwickelt. Also von daher.
Ja, das kann ich, das ist ja der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wenn ich so ein Material entwickle, egal ob ich das jetzt für ein iPhone-Case einsetze oder für ein AirTag-Anhänger etc., das feinwoven Material gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Hüllen und Cases etc., dann mache ich doch einen Langzeittest. Wenn ich mir anschaue, wie andere Produkte von anderen Herstellern getestet werden, Belastungstests, Falltests, na gut, Falltest ist jetzt hier ein wenig uninteressant, generell bei der Materialauswahl, aber dann wieder die, ob ich über das Gerät rüber reibe mit irgendwelchen Gegenständen oder wie sich das Material dann verhält, etc. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Gewebe zu testen, Reißfestigkeit oder ob das Fäden zieht, etc. Also da gibt es ja auch Simulationsmöglichkeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das nicht simuliert hat oder keine Simulationstests durchgeführt hat in irgendeiner Form. Mhm. Und da hätte man noch sehen müssen, oh Moment, da zieht es Fäden oder da öffnet sich das Material oder da gibt es dann Flecken etc. Das hätte man doch sehen müssen. Und gerade wenn ich so ein komplett neues Material auf den Markt werfe, dann teste ich doch noch intensiver als bei einem etablierten Material, was ich schon seit Jahren einsetze. Also das kann ich alles nicht nachvollziehen. Keine Ahnung.
Ja.
Und gerade Apple, ich meine. Das ist alles sehr, sehr überraschend.
Mhm.
Aber gut, egal. Schauen wir mal. Gut, dann lass uns zum Apple Vision Pro Blog übergehen. Und ja, da gibt es eine Nachricht, die sich seit der letzten Woche so ein bisschen verstärkt hat. Kurz nach der Sendung, in der letzten Woche habe ich die Nachricht gelesen, dass es wohl das erste Apple Vision Pro Gate gibt, in Anführungsstrichen Gate. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber wie heißt es so schön, kein Apple-Produkt ohne richtiges Gate zu einem neuen Produkt oder zu einer neuen Kategorie hört ja auch immer ein Gate dazu. Und eventuell gibt es hier ein kleines Gate, ein kleines Problem, was am Anfang so war, dass sich im Reddit-Forum einige Kunden darüber beschwert haben, dass sich das Display, also das Front-Display, ja, ein Riss oder dass sie ein Riss auftritt. Und das Kuriose daran ist, oder das in Anführungsstrichen Positive daran ist, dass dieser Riss immer an der gleichen Stelle aufgetreten ist. Das lässt darauf zurückschließen, dass das jetzt nicht von einem Nutzer irgendwie hervorgerufen worden ist durch Runterfallen etc., sondern dass es halt wirklich gekommen ist. Also es gibt mehrere Theorien, die im Moment aufgestellt werden. Die erste Theorie ist, dass Druck beim Aufsetzen ausgeführt worden ist und dass sich durch diesen Druck dieser Riss dann entstanden ist. Aber von dieser Theorie ist man zum jetzigen Zeitpunkt auch schon wieder so ein bisschen weggegangen. Die Tendenz geht zur zweiten Theorie, dass durch Erwärmung der Brille im Betrieb oder auch nicht im Betrieb, sondern durch das Aufladen, das Ganze ausgedehnt hat. Also bei Wärme dehnt sich ja normalerweise etwas aus und bei Kälte zieht es sich wieder zusammen. Stichwort Dehnungsfuge bei Brücken. Das ist ja das beste Beispiel. Natürlich hier etwas übertragen auf ein kleineres Gerät, aber kann man das als Analogie sehen. Und deswegen geht man davon aus, dass durch die Erhitzung im intensiven Betrieb sich dieses Glas ausgedehnt hat und dann wieder zusammengezogen hat und so sollen diese Risse entstehen. Es kann auch dadurch passieren, wenn man die Brille in das Transportcase packt und das Gerät am Akku lässt, dass es dann halt geladen wird und durch diese Verpackung, durch diese Stoffverpackung die Wärme im Gerät gehalten wird oder in diesem Case gehalten wird und dass dadurch auch eine etwas größere Wärme entsteht und dass dadurch dann diese Risse entstanden sind. Also im Moment geht die Theorie stark in Ausdehnung oder ja in Ausdehnung durch Wärmebelastung. Das ist die Theorie, die im Moment sich am stärksten etabliert hat. Apple hat sich da noch nicht zu geäußert, aber die Beschwerden, die verstärken sich. Also im Moment sind es immer mehr Kunden, die sich darüber beschweren. Und so eine Reparatur ist ja nicht gerade günstig. Es sei denn, man hat Apple Care, dann wird es etwas günstiger, aber man muss trotzdem ja noch was zuzahlen. Also von daher muss man mal schauen, wie Apple sich dazu verhält oder wie viele Kunden sich mit dem gleichen Problem weiterhin melden oder in Zukunft noch melden werden. Tja, das sind alles solche Dinge, die man halt erst in einer Alltagssituation testen kann oder solche Dinge, die sich wahrscheinlich dann erst im Alltagsbetrieb herausstellen. Naja, schauen wir mal.
Ja, mal gucken, was halt noch rauskommt, ja.
Ja, ich sag ja immer, niemals die erste Generation kaufen. Übrigens, das Gerät in der Universität, was ich teste und was ich im Zugriff habe, das hat noch keinen Riss. Allerdings wird es auch selten in dieser Transporttasche bewegt. Also es liegt immer frei rum und von daher wird wahrscheinlich auch diese Wärmebelastung nicht so hoch sein. Vielleicht sollte ich das Ding mal öfter im Transportcase aufbewahren.
Wäre eine Idee.
Ja, aber na gut, das wird dann wieder eine große Logistik, das Ding zurückzuschicken etc. ist gar nicht so einfach. Ja, gut. Tja, da gibt es dann noch, wo bin ich jetzt hier stehen geblieben? Mein Gott. Ja, CNBC. Ja, ich muss das mal gucken, wo ich im Text bin. CNBC hat da einen sehr umfangreichen Artikel rausgehauen, was jetzt das Gerät letztendlich wirklich in der Produktion kostet, also reine Materialkosten. Das haben sie dann noch im weiteren Verlauf des Artikels genauer dokumentiert und haben auch darauf hingewiesen, dass es sich hier nur um reine Materialkosten handelt. Da sind keine Entwicklungskosten inkludiert, keine Forschungskosten, keine Marketingkosten, keine Verpackungskosten. Also das, was wir auch immer so predigen, wenn solche Kalkulationen auftreten, das hat auch CNBC seriöserweise nochmal sehr stark hervorgehoben und hat betont, dass es sich hier nur um die Materialkosten handelt. Und da sind sie auf einen Preis von 1542 US-Dollar gekommen, also die reinen technischen Komponenten vom Akku bis zum Headband etc. Und ich bin ehrlicherweise überrascht, dass das so günstig ist. Also, dass sie im Endeffekt doch noch eine vernünftige Marge an dem Gerät haben, auch wenn man jetzt die Forschungs- und die ganzen Kosten, die ich eben aufgeführt habe, einberechnet, ist das doch schon relativ ordentlich. Also das ist jetzt kein Nullsummenspiel, da bleibt noch ein bisschen was hängen. Ne? Ja. Weil ich habe ja mal die Prognose rausgegeben. Viele haben sie an dem Ding nicht über, aber das muss ich jetzt wohl revidieren, diese Aussage.
Ja, okay, aber ähnlich ist es ja, wir hatten ja auch schon über Bomben beim iPhone oder so gesprochen. Da hast du ja auch irgendwo was, also keine $10, ja, wie da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über diese News, ja, dass ein iPhone nur $10 in der Produktion kostet, ja. da kommst du ja auch irgendwie auf, je nachdem, welche Ausführung du hast, ja, und zu welchem Zeitpunkt, ja, weil über die Zeit, Einkauf, Masse und so weiter, Stückzahl, waren es ja, glaube ich, $464 beim iPhone. Der bleibt ja auch wieder entsprechend hängen, wobei das sind ja immer nur die Materialkosten.
Ja, klar, habe ich ja gesagt.
Einmal geschätzt, das kann eine Komponente auch teurer sein, ja, da nimmst du vielleicht schon 500. Da kommen ja hier die ganzen anderen Kosten noch mit drauf, ja.
Ja, klar.
Aber klar, wie gesagt, bei der Vision Pro ist es ja ähnlich. Ja, wie gesagt, diese 1,542 sind ja auch wieder nur geschätzt. Wobei, wie gesagt, der größte Posten da wären ja die Gläser, die Linsen.
Und der Prozessor, der wurde auch noch als intensiv angeführt, genau.
Ja, und du hast ja dann die ganzen Prozessoren da drinnen, ja. Das macht das die Sache natürlich nicht günstiger, ja. Vor allem alleine schon, wie gesagt, was so ein M-Prozessor kostet, ja, da müsstest du eigentlich schon sehen können, oder müsste einem klar sein, dass sowas sich nicht für $10 schrauben lässt, ja. Aber ja, manch eine, ja, egal.
Nee, ich sag ja, ich bin ja nicht überrascht, weil es so viel ist mit 1542, sondern dass Apple trotzdem noch eine ordentliche Marge hat. Ne? Also ich habe gedacht, oder ich bin davon ausgegangen, dass Apple das etwas mit etwas weniger Marge rausgeht. Aber gut. Ob diese Rechnung auch wirklich hundertprozentig korrekt ist, das muss man jetzt auch nochmal in Frage stellen. Das auch wenn es jetzt ein CNBC-Artikel ist und es eine relativ seriöse Quelle ist, kann man das auch nochmal in Frage stellen. Das kann sich durchaus nach oben korrigieren, eventuell auch ein wenig nach unten, aber ich glaube, nach meiner Meinung tendiert es eher ein wenig nach oben. Also ich glaube schon, dass es vielleicht sogar noch ein Stück teurer sein könnte. Aber okay. Ming-Chi Kuo hat dazu noch gesagt, also nicht zu der BOM, sondern zu dem Erscheinungstermin, dass eventuell das Ganze noch vor der WWDC in weiteren Ländern kommen wird und das heißt noch im Juni, also diese Gerüchte gab es ja schon im Vorfeld, aber diese Aussage hat er nochmal bekräftigt und hat gesagt, es sieht doch sehr realistisch aus, da er auch die Nachfrage etwas nachgelassen hat. Naja gut, die Nachfrage nachgelassen hat, das ist jetzt auch kein Wunder, weil die ganzen Leute, die das Ding haben wollen und haben wollten, die haben zugeschlagen, die haben bestellt und die Kunden, die vielleicht jetzt noch so ein bisschen unsicher sind oder vielleicht auch noch ein bisschen drauf sparen müssen auf das Ganze, die werden dann erst im Nachhinein zuschlagen oder vielleicht ist der Markt auch ein wenig gesättigt im jetzigen, in den Staaten. Das weiß man nicht, keine Ahnung. Zumindest hat er auch noch gesagt, dass die Prognosen, die Absatzprognosen absolut erfüllt worden sind. Da gab es also keine keine Abbrüche oder keine negativen Informationen. Im Gegenteil, er hat ja zwischen 150 und 200.000 Bestellungen hat er getippt, und nach seiner Korrektur sieht es so aus, dass es 200 bis 250.000 Einheiten sind, die aktuell bestellt worden sind. Also von daher ist da alles in Ordnung, und dass die Nachfrage nachlässt, das liegt nach meiner Meinung auch in der Natur der Sache, dass die Leute, die das Ding haben wollten, erstmal zugeschlagen haben und dass die erstmal abgefrühstückt sind. Dann hat er auch noch angeführt, dass die Rücklaufquote oder die Quote bei den Geräten, die zurückgegangen sind, auch sehr gering ist, liegt bei 1%. Das ist also enorm wenig, wie ich finde. Auch wenn es ja im Vorfeld darüber Informationen gab, dass so viele Leute das Gerät zurückgegeben haben. Aber mit diesen 1% kann man durchaus leben. Finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und er hat auch eine Prognose für die Zukunft abgegeben. Ein großes Update nicht vor 2027. Ein kleines Update mit kleineren Modifikationen und kleineren Verbesserungen soll dann 2025, mehr oder weniger Ende 2025 erscheinen. Tja, gut, ist die Frage, was man unter einem kleinen Update versteht. Ob man dann schon versteht, dass der Akku verschwindet, oder besser gesagt, dass der Akku dann ins Gerät nach oben verschwindet. Das ist dann die andere Sache.
Also das denke ich mal nicht. Da wird es erstmal dabei bleiben. Ich rechne jetzt, außer es gibt große Fortschritte in der Entwicklung der Brille, auch nicht bei einem wirklichen Update, beim großen Update, mit dass die Batterie in die Brille wandert.
Ja.
Würde ich jetzt nicht mit, also so schnell nicht mitrechnen. Auch wie gesagt, nicht für das große Update für 2027. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen mit ein paar Änderungen, die sie machen könnten. Gerade im Blick auf Gewicht oder eine günstigere Variante.
Ja.
Mal gucken, was kommt. Aber ich denke mal, das, was er gesagt hat, ist so eigentlich relativ schlüssig. Wie gesagt, hier so eine Modellpflege für 25.
Ja.
Und dann ein größeres Update dann entsprechend später. Ich bin mal gespannt mit einem größeren Update, ob wir dann die Vision Pro behalten werden als günstigere oder als Einstiegsmodell, oder ob es dann wirklich ein Update geben wird, die auf der aktuellen Vision Pro basiert, wie zum Beispiel ein Kunststoffgehäuse, kein Außendisplay, das aber alles andere so bleiben sollte, wie es aktuell ist. Und du dann, wie gesagt, da am Gewicht, an den Materialkosten auf jeden Fall sparen kannst, und die dann da drüber quasi als SE günstiger machen könntest, als Einstiegsmodell, würde für mich jetzt auch wieder ein bisschen Sinn machen. Gerade im Hinblick, wie gesagt, Außendisplay weg, dann wär's ja auch das andere problemlos. Plus, ja, bis jetzt hat sich mir da nach wie vor noch kein Nutzen oder kein Einsatzzweck irgendwie erschlossen. Ja, das Ding kann meiner Meinung nach weg. Und wie gesagt, ein anderes Gehäusematerial könnte vielleicht auch noch mal ein paar Gramm bringen, was da vielleicht auch den Tragekomfort noch mal verbessert. Ja.
Aber, ja.
Wie gesagt, das sind so meine Spielereien, aber das hat ja keinen Einfluss drauf, ja.
Das ist richtig, das ist korrekt, ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Gerät 2025 vielleicht nochmal einen Speedbump bekommt, also dieses mittlere Gerät auf einen anderen SoC, auf einen M3 vielleicht. Das könnte sein.
Je nachdem, wie weit wir da natürlich auch schon sind, was die M-Prozessoren betrifft.
Ja.
Und was mit dem, oder wie Apple sich dann ja auch den Fortbestand von älteren Generationen halt vorstellt, beziehungsweise den Einsatzzweck da. Weil es ist ja auch die Frage, wie lange macht es dann auch in der Kosten Aspekten Sinn, noch eine alte Prozessorgeneration halt am Leben zu halten für vielleicht nur dieses eine Modell. Ja. Auch wenn die Chips dann abgehangen sind, ja, und relativ günstig zu produzieren, ist natürlich die Frage, inwieweit macht es Sinn, da eine komplette Produktionsstraße vielleicht damit zu blockieren, um einen alten Chip am Leben zu erhalten, ja.
So ist es, genau.
Aber was mir gerade noch einfällt, wir hatten ja über die Kosten gesprochen. Waren die 1542 waren doch nur Materialkosten.
Nur Materialkosten, ja, habe ich genau. Mehrfach gesagt, genau, ja.
Nee, weil mir ist noch eingefallen, weil ich hatte gelesen, dass das Zusammenschrauben alleine von der Vision Pro ja auch schon was ich gelesen hatte, weil das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ich glaube, $130 waren es. Das ist ja auch schon mal eine Ansage, was alleine schon das Zusammenschrauben betrifft, also nicht die Komponenten. Das käme ja dann auf den Preis
Den
geschätzten Preis ja noch dazu, was ja dann, weil du von der Marge gesprochen hast, ja, ist mir das nochmal eingefallen, das ja dann auch nochmal.
Naja, da kommt ja einiges drauf zu.
Weil die immer noch, aber wie alleine schon die Kosten, die man da absehen kann. Wie gesagt, wie du dann Entwicklungskosten etc. Dann kalkulieren willst pro Stück, ist ja eine ganz andere Frage. Keine Ahnung, wie das Apple da handhabt. Aber das, was wir abschätzen können irgendwo, ja, wie gesagt, wäre dann halt nochmal diese Montagekosten von 130 alleine. Was natürlich für ein Stück schon mal eine ordentliche Ansage ist.
Ja, aber das ist ja auch sehr filigran, die ganzen Sensoren, die ganzen Optiken, die da verbaut sind. Da ist ja auch eine Menge da steckt ja eine Menge an Schrauben drin. Ne? Also das ist ja wahnsinnig komplex, das Ganze. Ne? Das ist wohl so. Ja, das waren nur die reinen Materialkosten, klar, auf jeden Fall. Allein, wenn ich mir die Verpackung anschaue, die kriegst du auch nicht für 50 Cent. Das ist ja eine riesengroße Verpackung. Das ist schon eine sehr luxusorientierte Verpackung. Und die hätte man auch kleiner gestalten können. Aber nein, sie wollen halt auch dem Kunden nochmal so eine Art Präsentationserlebnis bieten. Du klappst das Ding auf oder ziehst den Deckel ab und hast natürlich dann sehr schön und sehr großflächig diese Brille präsentiert. Ja. Das ist ja auch so ein Erlebnis, was Apple da nochmal bietet. Also ich denke, man hätte das Ding auch ein bisschen kleiner gestalten können. Also 20% hätte man durchaus noch an Verpackungsgröße einsparen können, ist meine Meinung. Aber gut, vielleicht in der nächsten Generation. So, dann lass uns den Apple Vision Blog abschließen. Es ist ja sowieso immer blöd, wenn man so intensiv über ein Gerät spricht, was man nicht permanent im Zugriff hat. Das ist dann immer etwas schade. Obwohl ich sagen muss, diese Euphorie, die ich am Anfang hatte, die hat sich auch so ein bisschen gelegt. Also ich spiele zwar mit dem Gerät rum etc., immer wenn ich so Zugriff habe und ich die Möglichkeit habe, mich damit zu beschäftigen, aber dass ich jetzt wirklich da rangehe und sage, okay, ich arbeite jetzt mit dem Produkt oder ich benutze das Produkt jetzt, um irgendeine Aufgabe zu erledigen, das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Es ist reine Spielerei, aber jetzt kein Ansatz, um eine Arbeit zu erledigen. Und ich hatte keinen effektiven Use Case in meinem Arbeitsalltag. Es kann ja vielleicht noch kommen, aber bis jetzt habe ich das leider noch nicht erleben dürfen. Gut, also lass uns zu dem Thema gehen, was medial die ganze Woche durchs Dorf getrieben worden ist und sogar durch die traditionellen Medien getrieben worden ist.
Ich wollte es gerade sagen, ja, nicht nur durchs Dorf.
Ja, das hat sehr weite Wellen geschlagen.
Das bei Spiegel Online war ein relativ, nicht guter, aber ein relativ großer Artikel. Ich glaube, auch in der Tagesschau hatte ich eine News dazu gesehen, einen kleinen Beitrag. Also das ist schon.
Also ich bin abends bin ich nochmal durch meinen RSS-Reader gegangen am iPhone und habe dann schon am Vorabend quasi gesehen, oh, da haben einige Blogs berichtet, dass Apple Car wurde jetzt endgültig eingestellt oder das Project Titan wurde jetzt endgültig eingestellt. Am nächsten Morgen geht dann meine kleine Sonos-Box im Schlafzimmer an. Ich habe dann einen Wecker programmiert und dann startet das meistens immer eine Minute vor den Nachrichten und dass ich dann quasi mit den guten Nachrichten des Tages in den Tag starten kann. Und was höre ich als erstes? Deutschlandfunk. Die erste Meldung in einem sehr seriösen Nachrichtensender, die erste Meldung war, dass Apple Car wird eingestellt oder das Projekt Apple Car wird eingestellt. Und zu dem Zeitpunkt, oder es ist ja bis heute nach meiner Meinung auch nicht hundertprozentig von Apple kommuniziert worden, dass es auch wirklich stimmt.
Noch nicht mal einprozentig.
Nee, also ich meine, Bloomberg hat berichtet, dass es da ein Statement von Jeff Williams gab an die Mitarbeiter oder an die Teammitglieder, sind immerhin laut Bloomberg 2000 Teammitglieder, die an dem Apple Car gearbeitet haben, dass das Projekt endgültig eingestellt worden ist.
Ja. Die in dieser Abteilung gearbeitet haben, wo man davon ausgeht, dass sie ein Auto entwickeln sollten.
Ja, ich gehe, weil aber
von Apple gab es da ja keinerlei Info dazu, außer dass sie da an Techniken entsprechend arbeiten.
Ja. Das ist korrekt, ja. Also Apple hat sich dazu ja noch niemals offiziell geäußert. Mhm. Das wird vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren passieren, wenn Tim Cook in Rente ist und er vielleicht nochmal eine Biografie veröffentlicht, dann wird es
genau, ich wollte es gerade sagen, wenn er seine Memoiren schreibt.
Ja. Dann wird es da vielleicht nochmal ein Statement zu geben zu dem Thema, aber offiziell wurde von Apple dazu niemals Stellung genommen. Es gab aber in der Vergangenheit ja sehr, sehr viele seriöse Quellen. Information hat berichtet, Wall Street Journal,
etc. Von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben.
Genau. Etc.
Da gab es ja überall mal Interviews beziehungsweise Andeutungen.
Genau.
Oder auch, wo sie konkret daran gearbeitet haben, wurde direkt, oder wo man eigentlich eindeutig auf so auf ein Auto zurückschließen konnte. Ja,
das gab ja diesen Teststreckenbericht, dass es da eine Teststrecke gab, wo diese Fahrzeuge unterwegs sind und so weiter. Da gab es ja so viele Berichterstattungen rund um dieses Apple Car, dass man schon davon ausgehen kann, dass Apple an einem Fahrzeug gearbeitet hat. Und laut Bloomberg sind es jetzt 10 Jahre gewesen, die Apple daran gearbeitet hat und sie einfach nicht so vorangekommen sind, wie sie wollten. Und das Team hat auch ja immer, das war ja auch diese Berichterstattung, die wir die letzten 10 Jahre hatten, das Team hat ja auch immer sehr stark gewechselt. Dann ist ja von BMW jemand gekommen, dann ist von BMW wieder einer weggegangen, von Tesla, von Porsche gab es, glaube ich, auch Personalgeschichten oder Personal, was gewechselt ist, hin und her und kreuz und quer. Und die Xing- und LinkedIn-Profile konnten gar nicht so schnell aktualisiert werden, wie das Personal gewechselt hat. Ne? Und von daher konnte man auch klar herauslesen, dass es ein großes Problem gab, das Team überhaupt konsistent zusammenzuhalten und in eine Richtung zu entwickeln. Da gab es jetzt auch nochmal einen weiteren Bericht, da kommen wir ja später nochmal dazu, wo das auch nochmal ganz klar hervorging, dass es wohl auch ein großes internes Problem gab, dass alle an einen Strang gezogen haben. Das war wohl so das große Problem.
Ja, die Problematik, alle, wir beziehen uns ja immer auf Gerüchte.
Ja, klar, logisch.
Die Problematik, die es ja auch gab während der langen Zeit, an dem Apple ja daran gearbeitet hat, war ja auch die Ausrichtung des Projekts innerhalb von Apple.
Genau.
Einmal die Gewicht, alle, wie viel oder wie wichtig ist es für Apple und auch die Richtung, die es gehen sollte. Mal hieß es, wir entwickeln Systeme fürs Auto. Mhm. Dann hat man gesagt, okay, wenn man schon die Systeme entwickelt, warum nicht auch gleich ein Auto? Mhm. Dann hieß es wieder, wir haben die Teams umstrukturiert und konzentrieren uns doch nur auf die Software beziehungsweise halt die Technik, die wir für autonomes Fahren brauchen. Mhm. Ja, dann war das Auto angeblich wieder vom Tisch und man hat an den Lösungen gearbeitet. Dann hieß es, doch wieder zurück zum Auto. Ja, das macht es natürlich dann, alle, wenn die Gerüchte stimmen, das macht es natürlich auch nicht einfacher, die Leute dann auch motiviert beziehungsweise im Team zu halten, weil wenn du sagst, du entwickelst ein Auto, holst du die Mitarbeiter oder die Leute dann auch rein, die entsprechend ein Auto entwickeln wollen und natürlich die Chance sehen, bei Apple da was ganz Neues zu machen, auch mit dem entsprechenden Funding im Rücken und wie gesagt, das Technik-Know-how und man weiß ja, wie sich ja auch Tesla entwickelt hat, wie es entstanden ist, ja, wo sie heute stehen. Alles andere baut Tesla mal außen vor gelassen, Tobi.
Ja,
okay, gut. Und wie die da Perspektive für sich gesehen haben bei Apple. Ja, wenn du natürlich dann hier hü hot machst, ja, und da nie konsistent bei einer Strategie bleibst, ist es natürlich schwierig, solche Mitarbeiter auch zu halten. Klar, weil die für sich natürlich auch eine Vorstellung haben und eine Vision haben, was sie machen wollen.
Ja.
Und wie gesagt, jemanden da motiviert zu halten über den Zeitraum ist äußerst schwierig, wenn du da nicht wirklich eine Strategie halt konsistent fährst, ja. Und das ist sehr schade. Aber ja, schlussendlich vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung.
Das ja. sehe ich genauso. Lieber ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und der ganze Fahrzeugmarkt hat sich ja gerade in den letzten Monaten, also der ganze Elektromobilitätsmarkt hat sich in den letzten Monaten so extrem schnell verändert.
Wobei, wenn man mal guckt, wer jetzt gerade aus dem traditionellen Smartphone-Markt, also nicht unbedingt jetzt Hightech oder überhaupt Tech, aber gerade aus dem Smartphone-Bereich oder aus traditionell, wo man die Marke halt kennt, aus dem Bereich halt jetzt auch in Autos macht, und mit Xiaomi hatten wir jetzt auch gerade, was war es, der SU7 oder was sie da vorgestellt haben, oder nochmal wirklich gezeigt haben, dann kannst du natürlich sagen, ja, warum zieht sich Apple jetzt da zurück?
Ja, aber das
ist, wenn halt diese anderen Firmen halt auf den Markt jetzt drängen und kommen und auch wirklich Produkte haben.
Aber das mit Xiaomi ist ein gutes Beispiel. Der CEO von Xiaomi hat jetzt auch ein Statement abgegeben zu dem Thema Titan oder Apple Car, hat er auch gesagt. Ja, er kann das durchaus verstehen, weil ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, es ist extrem komplex, und das ist also nicht gerade simpel, und das ist schon sehr anspruchsvoll. Also er kann diese Entscheidung nachvollziehen. Das hat er im Rahmen dieser Veröffentlichung von dem ersten Fahrzeug von Xiaomi als Statement abgegeben, ja. Ja, und Gerd Dudenhöfer hat sich dazu auch etwas suffisant geäußert. Er hat gesagt, der Aufbau eines digitalen Universums in allen Bereichen ist, also nicht in allen Bereichen, meint er so, dass dieser Ausbau gescheitert ist von Apple. Also er hat sich da auch etwas sehr polemisch zu geäußert. Ja.
Gerade bei Apple muss man sagen, ich glaube, es hängt eher mit der strategischen Ausrichtung zusammen und mit dem Konzentrieren auf Projekte, die sie für sich als wichtig, vor allem aber auch machbar empfinden, eher zusammen als jetzt damit, dass sie gescheitert sind, da was aufzubauen. Ich denke, aktuell sehen sie für sich jetzt das Auto nicht als oberste Priorität an. Und damit ist dann jetzt diese Entscheidung gefallen. Hätte Apple gesagt, das ist das nächste große Ding, wie sie es ja über die Vision Pro sagen.
Ja.
Das ist das nächste große Ding und wir wollen da unbedingt, dann hätten die das wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise durchgezogen. Und wenn sie hingegangen wären, ja, und hätten in irgendeinen Autobauer, den sie interessant finden oder geeignet finden, investiert.
So sehe ich das auch.
Und sich als Partner zumindest mal mit ins Boot geholt, um sich da Know-how entsprechend zu holen. Ich will das jetzt nicht schönreden, sondern wie gesagt, das ist halt meine Überzeugung. Hätten sie das gesehen, dass das, wie gesagt, für sie in den nächsten 5 Jahren so ein iPhone-Moment werden könnte, dann hätten sie das auch eiskalt durchgezogen.
Das sehe ich genauso. Also die Prioritäten haben sich, denke ich, sehr stark, die Prioritäten waren jetzt nicht die größten, oder das war jetzt nicht auf der Prioritätsstufe ganz, ganz weit oben, sondern sie haben dran entwickelt. Und dazu kommt ja auch noch, was man vielleicht noch in Betracht ziehen sollte, dass diese ganzen Entwicklungsstufen und die ganzen Entwicklungen rund um das Auto herum ja nicht verloren gegangen sind. Sie haben ja eine Menge Know-how am Start. Sie haben aus diesen 10 Jahren ja eine Menge Knowledge entwickelt und eine Menge an Kapazitäten, geistige Kapazitäten herausziehen können aus diesen ganzen 10 Jahren. Das ist ja jetzt nicht verloren gegangen, weil viele Dinge können sich auch weiterverarbeiten in anderen Produkten. Und von daher sehe ich das jetzt ja nicht als 10 Jahre, die komplett in die Tonne getreten werden können, sondern sie haben, wie gesagt, vieles, was sie aus dem Projekt halten, auch in andere Kategorien verwenden können. Und von daher kann man das jetzt gar nicht so als verlorene Zeit ansehen. Und auch diese 10 Milliarden, die ja im Raum stehen, die versenkt worden sind, sind nach meiner Meinung ja nicht komplett versenkt worden. Weil vieles sind ja Dinge, die einfach weiterverwendet werden können. Und machen wir uns nichts vor, für Apple sind 10 Milliarden Peanuts.
Über den Zeitraum gesehen.
eine Milliarde im Jahr ist, das ist lächerlich.
Ja. Und man muss natürlich auch wieder sehen, ja, wie viel davon war ja nicht nur Hardware, sondern ja auch gerade Software. Was wird da die nächsten Jahre auf jeden Fall in CarPlay noch übergehen?
Genau.
Welche Entwicklungen sehen wir? Wie gesagt, wir warten ja immer noch auf CarPlay 2.0 im Prinzip.
CarPlay Next Generation etc. Ja, genau.
Genau, da warten wir drauf. Wie wird es da weitergehen, was die Entwicklung betrifft? Vor allem gerade im Bereich Hardwareentwicklung. Wir hatten ja, oder ich hatte es ja eben schon mal kurz auch gerade im Bereich autonomes Fahren angesprochen. Wie viel von dieser Entwicklung werden wir an Möglichkeiten in CarPlay sehen, die Apple, wie gesagt, in CarPlay integrieren will?
Ja.
Und wo sie eventuell Fahrzeugherstellern, die halt noch nicht so weit sind oder Interesse halt einfach hätten an einer Lösung von Apple, wo werden sie auch die Hardware und Lösungen, die sie entwickelt haben, ja, bis jetzt in dem Bezug, eventuell Firmen oder Automobilherstellern halt anbieten, in diesem Bereich halt CarPlay, autonomes Fahren, beziehungsweise Assistenzsysteme, je nachdem, was wird da halt über diese Schiene dann vielleicht dann bei Automobilherstellern nochmal in Fahrzeugen auftauchen, ist ja auch wieder die Frage. Ja,
ja, genau. Also von daher sehe ich diese Entwicklungszeit oder diese Forschungszeit oder wie man das auch nennen mag, nicht als vergeben an, sondern.
Ja, und selbst wenn, das ist ein Projekt, da gibt es viele andere Projekte, die nicht so prominent oder interessant sind, ja, und den Weg nach außen gefunden haben, die eingestampft werden und die Entwicklungskosten verursacht haben, von denen hörst du nie was. Ist jetzt gerade auch für einen Konzern wie Apple jetzt nichts Außergewöhnliches, ja.
Nein, ich meine, es gibt eine Menge kleine Projekte, wo Apple dran arbeitet und die vielleicht in der Summe genommen auch 10 Milliarden ausmachen. Ja, die vielleicht aber so niemals an die Öffentlichkeit gekommen sind. Es gibt ja jetzt auch wieder diese Gerüchte oder diese Statements von Mark Gurman zu den verschiedensten Wearables, wo Apple dran arbeitet, AirPods mit einer eingebauten Kamera und was nicht alles, was er da jetzt gerade alles so rausgehauen hat, an Dingen, wo Apple dran arbeitet. Aber das heißt ja auch nicht, dass die rauskommen müssen, auch, diese Produkte.
Wie heißt nochmal das andere AI-Pin? Nee, wie heißt denn das nochmal?
Von Humane, das Produkt, was rausgekommen
ist. Ja, genau. Ja. Genau. Humane. Das sind ja auch so Entwicklungen, da muss man mal gucken, wie das wird, weil das sind ja auch so Punkte, die auch Gurman angesprochen hat, was so Projekte sind, ja.
Ja.
Mal gucken, wie es Fuß fassen wird, wenn es letztendlich halt auf dem Markt ist. Das, wie gesagt, das wird auch irgendwo als iPhone-Entwicklung in der Schublade liegen. Da hast du auch nie was davon gehört, ja, weil Apple vielleicht nicht davon ausgeht, dass das eventuell was sein könnte. Es sind ja auch Apple-Mitarbeiter, die in dem Projekt halt oder die in Humane halt ja auch mitentwickelt haben. Von daher, ja, irgendwo kommen, weiß ja auch nie, was nimmt jetzt ein ehemaliger Titan-Entwickler halt mit und wo werden seine Ideen, die er bei Apple umsetzen wollte, in anderen Projekten oder bei anderen Herstellern halt rauskommen. Ja,
ja, obwohl von den 2000 Mitarbeitern soll der größte Teil.
Ich meine ja bei Leuten, die halt jetzt in den letzten Jahren gekommen
und gewechselt gegangen sind. Gegangen,
gerade im Bereich Teamlead beziehungsweise Entwicklung oder Know-how.
Ja.
Du hattest ja schon verschiedene Marken angesprochen, die kamen und dann wieder gegangen sind.
Ja, ja, klar, logisch.
Da weiß ja auch nie, was wird da irgendwo
mitgenommen, ja, in irgendeiner Weise. Ja.
Aber wie gesagt, welche Ideen bringst du mit? Kannst du nicht umsetzen, gehst du anders hin und da hast du halt Erfolg, ja.
Genau, also die 2000 Mitarbeiter sollen zum größten Teil übernommen werden, sollen in den Bereich KI aufgehen und ein paar Mitarbeiter werden wahrscheinlich nicht übernommen. Das sind wahrscheinlich dann die Mitarbeiter, die mehr oder weniger an der Hardware, also an der Fahrhardware von dem Fahrzeug gearbeitet haben. Ich sag mal so, das Chassis, die Radaufhängung und was weiß ich alles, das sind wahrscheinlich Mitarbeiter, die sie wohl so nicht weiter verwenden können. Aber selbst wenn die dann nicht übernommen werden, wer bei Apple gearbeitet hat, der wird wahrscheinlich auch relativ schnell einen Anschlussjob bekommen. Ist meine Prognose.
Ja, alleine schon unter dem Gesichtspunkt, welches Wissen kann er eventuell von Apple noch mitbringen?
Genau.
Es kommt natürlich da immer auf die Verträge an und welche Non-Compete-Klauseln hast du halt drin.
Ja.
Ich denke, Apple ist da sehr vorsichtig, was die Formulierung ihrer Arbeitsverträge betrifft. Einmal auf das, was sie umfassen und B, rechtlich halt sicher formuliert sind.
Auf jeden Fall. Ja.
Von daher denke ich mal, wird da gerade in den entsprechenden Positionen da entsprechend in Bezug auf Non-Compete was drin sein. Deswegen wird es das denen eventuell ein bisschen schwierig machen, aber ich denke mal, da wird es auch entsprechende Regelungen geben in Bezug auf Abfindungen beziehungsweise Severance Packages, ja, wie es da so schön heißt. Von daher
Ja.
denke mal, wird zu verkraften sein. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Man
Naja,
hat ja auch
gut.
schon gerade auch bei Apple in kleineren Positionen gehört, dass es da auch nicht so rosig ist, wenn du gegangen wirst, ja, aber wollen wir mal das Beste hoffen.
Ja, auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, der größte Teil soll ja übernommen werden und von daher ist das, denke ich, auch ganz gut zu verschmerzen. Gut, dann gab es noch einen kleinen interessanten, ne, so klein war der Bericht gar nicht oder der Artikel war sehr lang nach meiner Meinung. Die New York Times hat nochmal das Ganze aufgerollt und das war auch der Artikel, wo diese 10 Milliarden nochmal herausgearbeitet worden sind an Entwicklungskosten. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und wie gesagt, das haben wir eben auch schon angesprochen, dass es interne Streitigkeiten gab über die Ausrichtung, wo es nun hingehen soll. Und da gab es wohl ein Hin und Her. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum schlussendlich das Projekt dann einfach eingestellt worden ist. Weil sich da keiner so richtig drüber, weil die Ausrichtung nicht so richtig klar geworden ist und sie intern nicht herausarbeiten konnten, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen. So nach dem Motto, wir ziehen zwar alle an einem Strang, aber jeder in eine andere Richtung. So, und dann sah es so aus, dass, wie gesagt, das Projekt ja wohl 2014 gestartet ist. Und auch einer der Hauptgründe war wohl, dass Tim Cook das Abwandern von Personal nach Tesla verhindern wollte, weil zu dem Zeitpunkt hat Tesla ganz viel Personal angeworben aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, weil da ging es ja mit Tesla auch so richtig los, 2014. Da haben sie ja nochmal so richtig Gas gegeben. Und Tim Cook wollte halt vermeiden, dass wertvolles Personal, wertvolles Know-how einfach zu Tesla abwandert. Und deswegen hat er gesagt, okay, wir starten dann unser Project Titan und wollte dann einfach Personal im Haus binden und nicht oder wie gesagt das Abwandern unterbinden und Personal binden sozusagen. Ja, ist ja auch eine interessante These oder ist ja auch eine interessante Geschichte. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch einer der Hauptgründe war. Ja. Interessant war auch, dass 2017 angeblich ein Termin mit Elon Musk stattgefunden hat. Zumindest steht das in dem Bericht, dass Apple Tesla
Ja,
kaufen wollte.
Elon hat ja den schon vor einiger Zeit bestätigt, ja, dass es da Termine gab, man sich gesehen hat und da ja auch gesprochen wurde drüber, über einen Einstieg oder einen Kauf von Apple Tesla. Wie gesagt, inwieweit man da natürlich in Aussagen, auch gerade wie weit das gelaufen ist und wie die Gespräche verlaufen sind, Musk dann glauben kann, ist eine andere Frage. Dass es Gespräche gab, denke ich mal, kann ich mir gut vorstellen, gerade auch in Bezug auf eventuelle Vereinbarungen, halt was das Abwerben von Mitarbeitern betrifft, dass keiner beim anderen wildert, ist ja in der Tech-Branche durchaus üblich, dass man da Absprachen getroffen hat, mittlerweile in vielen Bundesstaaten in Amerika auch verboten, ja, auch richtig so, ja, weil Wettbewerb soll Wettbewerb erzeugen, also, beziehungsweise Wettbewerb soll ja offen sein und solche Absprachen verhindern ja dann quasi auch den Wettbewerb. Von daher, dass das dann, wie gesagt, oder dass man da eingeschritten hat, kann eigentlich eine logische oder eine entsprechende Konsequenz dann einfach daraus. Aber wie gesagt, inwieweit man da Musk dann, gerade auch mit den Behauptungen, die er aufgestellt hat, und er sich ja damals angeblich selbst ja als CEO von Apple ins Gespräch gebracht hat. Wie gesagt, solche Aussagen, ja, wie man die einordnen kann, ist halt die Frage bei Musk, ja. Aber ja, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass da schon ein Funken Wahrheit dran ist. Ja, das
Das ist
definitiv.
richtig, ja. Im Nachhinein können wir nur froh sein, dass Apple nicht Tesla aufgekauft hat, ist meiner Meinung. Und wir können
Also
ja.
ich bin der Meinung, es ist positiv für Apple, dass sie es nicht gemacht haben, das ja. Aber ich denke, gerade Tesla hätte können viel davon profitieren, wenn Apple nicht unbedingt gekauft hätte, sondern damit eingestiegen wäre und hätte Geld in Tesla investiert. Also ich denke, es wäre zumindest mal für Tesla ein größerer Win gewesen als für Apple. Aber so ganz unfruchtbar wäre die Zusammenarbeit sicherlich nicht gewesen. Ja. Auch für Apple nicht.
Ja, aber Elon Musk hätte keine verantwortungsvolle Position übernehmen dürfen, weil das hätte nur Probleme geben ja. können.
Ja, ja.
Oder also es der, hätte der definitiv Probleme gegeben.
Ja, definitiv, ja. Das auf jeden Fall.
Und wir können uns noch mehr freuen, dass Elon Musk nicht der CEO von Tesla geworden ist. Da können wir jeden Tag zu Gott beten und Danke sagen.
Du meinst Apple?
CEO von Apple, ja, dass er nicht CEO von Apple geworden ist.
Ich hatte eben verstanden, du hättest Tesla gesagt.
Nee, das ist er ja leider. Das ist er ja leider. Da haben wir ja den Salat. Ja. Aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit, dass sich das ändern wird, das Ganze. Ist meine Meinung. Wenn er weiterhin so viel Scheiße baut.
Ich bin mal gespannt, ob Tesla wirklich so viel Durchhaltevermögen hat, um den bereits begonnenen Preiskampf zu überstehen.
Ja, den geht's ja so rosig, geht's ja Tesla im Moment auch nicht.
Ja, das ja, und vor allem, wie gesagt, die haben ja, oder waren ja mit einer, der den Preiskampf gestartet hat, ja, mit dem Reduzieren der Kaufpreise.
Ja.
Wie gesagt, andere sind nachgezogen. Teilweise hast du ja wirklich minus 10.000, ja, musst du dir mal vorstellen, ja, wo es Nachlasse aktuell gibt, ja, auf Fahrzeuge. Und wo auch dann wieder, ja, klar ist die Nachfrage nachgegangen, aber man muss ja auch da die ganzen Zusammenhänge mal berücksichtigen. Das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass keiner die Autos kaufen will, sondern momentan, ja, warten einfach viele ab, wie viel billiger wird's denn noch?
Das ist das große Problem.
Und ja, das ist eine Spirale, die,
Und sie haben ein weiteres großes Problem, dass die ganzen großen Vermieter wie Sixt, wie sie alle heißen, Tesla zum größten Teil aus dem Sortiment genommen haben, weil sie halt gar nicht mehr kalkulieren können mit der ganzen Geschichte, weil du hast ja einen gewissen Zeitintervall, wo du die Autos in der Vermietung hast und dann fliegen sie nach einer gewissen Zeit wieder raus und werden veräußert. Und das kann man ja im Vorfeld genau alles durchkalkulieren. Aber wenn Tesla laufend ihre Preise oder wenn die laufend ihre Preise senken, dann können diese Vermieter halt nicht mehr sauber kalkulieren und haben da echt große Probleme. Und deswegen haben große Vermieter Tesla zu 99% aus dem Sortiment genommen, was ich natürlich nachvollziehen kann.
Ja, weil du bei der Anschaffung rechnest ja schon mit dem Wiederverkaufswert.
Genau.
Und der wird durch ständiges, oder wenn die Fahrzeuge regelmäßig günstiger werden, weil da so ein Preiskampf einfach stattfindet, ja, haut's dir natürlich auch deine Kalkulation total durcheinander. Ja.
Genau. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen, mir so ein Zeug ins System reinzuhauen.
Ja, dann hörst du auch mal wieder, was halt so der ein oder andere chinesische Autohersteller den Kollegen an Angebote vor die Nase haut, ja.
Ja.
Da kannst du auch dann wieder gestehen, warum dann, ja.
So ist das. Ja, also wie gesagt, das war ein sehr interessanter Artikel, auch wenn man so zwischen den Zeilen lesen konnte, dass dieser Autor von dem Artikel, so Tim Cook, so ein bisschen Innovationsschwäche vorwirft, etc., aber okay.
Das ist ja schon seit dem Tag seiner Ernennung so.
Aber Tim Cook ist nun mal kein Product Guy, wie es Steve Jobs war. Das ist eine ganz andere Führungsperson.
Keiner ist wie Steve Jobs.
Genau, und das kann man so gar nicht vergleichen. Und Tim Cook ist Tim Cook und Steve Jobs ist Steve Jobs, fertig, Punkt aus. Und man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass Tim Cook schlechte Arbeit geleistet hat. Nein, er hat das Unternehmen wirtschaftlich extrem weit nach vorne gebracht. Das ganz klar. Also zwar auf eine andere Art und Weise, als es Steve Jobs gemacht hätte, aber das ist ja ganz logisch. Und ich weiß auch nicht, ob Steve Jobs das Unternehmen wirtschaftlich so weit gepusht hätte, wie es Tim Cook geschafft hat. Das ist auch die Frage, ob das wirklich so passiert wäre. Das kann man aber nicht beantworten.
Genau. Ja.
Hätte, wäre, wenn. Jetzt habe ich ein Thema drin stehen, warum ich das hier drin stehe. Ach doch, ich habe ein Thema drin stehen, weil das eine Sache ist, die mich eigentlich so am Rande interessiert. Ich habe hier noch ein Nintendo-Thema drin stehen und Nikai Elshia hat sich in einem Artikel dazu geäußert, dass die Nintendo der Switch 2 erst im März 2025 an den Markt gehen soll. Und dass es eigentlich geplant war, die im September 2024 vorzustellen. Nintendo hat sich aber dagegen entschieden, dass da es Lieferengpässe gibt und da sie gleich am Start auch gewisse Kapazitäten liefern wollen und keine Lieferengpässe erzeugen wollen. Und dass sie auch vom Start an gewisse Spieler oder ein gewisses Line-up haben möchten. Deswegen sind das die zwei Hauptgründe, warum sich Nintendo dagegen entschieden hat, dieses Ding noch im September 24 oder dieses Jahr im September noch auf den Markt zu bringen. Naja, gut. Schade. Dabei habe ich mir fest vorgenommen, bei der zweiten Generation einzusteigen.
Ja, mein Gott, ob das dann jetzt heute oder morgen ist, ist ja dann eigentlich auch nicht so ausschlaggebend bei dir. Ich denke auch, dass es, selbst wenn sie Lieferschwierigkeiten hätten, ja, was ja für Nintendo jetzt auch nicht so unbekannt wäre, ja, würde es sie, glaube ich, nicht so stark treffen wie Xbox oder Sony, also wie Microsoft oder Sony, weil sie doch für sich genommen ein großes Alleinstellungsmerkmal einfach haben. Einmal mit der Switch an sich, weil sie ja doch im Prinzip ein Handheld ist, ja, und keine traditionelle stationäre Konsole, ja, plus das Spiele-Line-Up einfach, die vielen internen oder Nintendo-eigenen IPs einfach.
Ja, gut, das ist
klar. Die du sowieso auf keine anderen Konsole kriegst.
Zelda ist das beste Beispiel, ja.
Ja, Mario, ja, Zelda, klar. Wie gesagt, Pikmin, ja, und so weiter. Das sind ja wirklich ein paar sehr starke IPs, die du, wie gesagt, nicht auf PlayStation oder auf Xbox kriegst. Und was ihnen natürlich da sehr stark in die Hände spielt, einfach, dass sie mit ihren Hausmarken oder mit ihrer eigenen IP einfach nicht auf anderen Systemen vertreten sind, ja. Und was es ihnen, denke ich mal, wesentlich einfacher macht, ja, wenn sie sagen, okay, wir können, oder es ist jetzt wirklich knapp, ja, Leute kriegen unsere Konsole nicht. Aber ich denke mal, das stecken die besser weg als Sony oder Microsoft, ja. Das definitiv. Aber nichtsdestotrotz, die Gerüchte zur Nintendo Switch 2 laufen ja auch teilweise so dermaßen aus dem Ruder, ja. Hardware, ja, mit Fähigkeiten wie eine PlayStation. Also ich bin da echt mal gespannt, was da letztendlich wirklich kommt, ja. Ich bin da nicht so tief im Thema drin, weil für mich die Zukunft des Handhelds anders aussieht als die Switch. Mhm. Formfaktor ja. Das, was sie kann, anders. Ja, für mich ist die Zukunft im Prinzip ein Steam Deck. Und alles, was in diese Richtung halt geht. Dass du deine Desktop- oder deine PC-Spiele halt mobil spielen kannst. Das ist für mich eigentlich so die Richtung, in die, oder die Zukunft des Handheld-Gamings.
Ja, aber das ist ja Handheld- trifft es ja schon im eigentlichen Sinne, da hast du recht, aber es ist natürlich auch ein Riesenklotz, ne, so ein Steam Deck, ne?
Ja, aber die Technik wird ja nur, oder die wird sich ja nur besser weiterentwickeln.
Mhm. Weil so eine Nintendo.
Das Ideal wäre im Prinzip eine Switch, die deine AAA-PC-Spiele abspielen kann. Und das ist noch ein langer Weg hin, aber das ist definitiv die Zukunft. Ob die jetzt ARM-based sein wird oder was auch immer, eine ganz andere Frage. Aber das ist auf jeden Fall die Richtung, in die es geht. Ja.
Das könnte
das war sein, ja im Prinzip auch die Hoffnung von der Switch, dass du AAA-Gaming, wie wir sie halt kennen, auf die Switch kriegst. Und dafür war die Hardware einfach nicht leistungsfähig genug. Ja. Deswegen muss man abwarten, was die Switch 2 wirklich kann. Nur selbst wenn sie PlayStation-Niveau hätte, ja, das ist die Generation, ja, irgendwann, spätestens mit der nächsten Generation wäre die Switch auch schon wieder überholt. Wobei, wie gesagt, für Nintendo macht's jetzt nicht so viel aus, weil die einfach oder ihr Haupt-Selling Point sind jetzt keine AAA-Konsolenspiele, sondern hauptsächlich ihre IP plus das, was halt andere dann an Switch-Spielen noch bringen. Ja, klar haben wir auch ein paar AAA-Titel gesehen, die aber weit hinter den Versionen für die anderen Systeme einfach hinten dran stehen. Ja, von daher mal gespannt, was die Hardware wirklich kann. Aber wie gesagt, das, was eigentlich das Gros an Spieler haben will, ist ein Steam Deck.
Das
Problem ist halt einfach Preis und Leistungsfähigkeit beziehungsweise Formfaktor ist da halt eine große Rolle, weil das Steam Deck an sich ist mir auch zu groß und auch die Wettbewerbsprodukte, die es in dem Bereich gibt, alle PC-Gaming oder Handheld-PC-Gaming, die sind einfach zu groß und zu schwer.
Wie ist denn so die Akkulaufzeit von so einem Steam Deck?
Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, das, selbst die OLED hat nicht die Laufzeiten, die man sich eigentlich wünscht.
Ja.
Ja, aber da kannst du ja auch wieder viel machen. Wenn du sagst, okay, du bist mobil am Spiel, du könntest im Auto im Prinzip ja auch über das Kabel, weil du bist ja nicht wirklich, du bist zwar mobil unterwegs, aber stationär im Auto. Alle die Kids oder der Beifahrer. Also könntest du da ja auch über die Auto, also über das Auto dir noch Strom holen.
Ja.
Genauso im Zug könntest du dir über den Zug eigentlich Strom holen. Im Flieger könntest du dir über den Flieger Strom holen. Alle anderen mobilen Einsätze, das ist halt so die Krux.
Ja, das ist das Problem, aber das wird sich auch mit der Zeit lösen, wie du es eben gesagt hast, wenn die Entwicklung halt weitergeht, wird sich da ja auch einiges tun. Gut. Ja, und es haben ja eine Menge andere Hersteller auch schon Produkte in dem Bereich auf dem Markt, Asus, MSI, Lenovo, wie sie alle heißen. Von daher könnte man davon ausgehen, dass das der Zukunftsmarkt ist, wie du es eben prognostiziert hast.
Was? Wir hatten da ja in einer der letzten Folgen auch drüber gesprochen. Was wirklich fehlt, ist halt jemand wie Microsoft, der da einsteigt. Und ich sehe eigentlich Microsoft auch eher noch mit dabei, als zum Beispiel Sony.
Ja.
Gerüchteweise wollen die ja auch wieder in den Handheld-Bereich gehen. Klar haben wir jetzt gerade das gesehen, was sie für die PlayStation gebracht haben, aber das ist ja nur dieses Remote-Ding. Ja.
Das ist ja kein Handheld in dem Sinne. Ist ja nur
es ist ein Handheld, aber nicht das, was man im Prinzip eigentlich
ist gerne ein Companion-Produkt, hätte. Ist ja kein alleinstehendes Produkt.
Ja, genau. Es ist dann interessant so als, wie gesagt, wenn du auf der Couch dann halt deine PS5 spiele, okay, wer da dran Interesse hat, okay. Kann er gerne machen. Ich finde es jetzt nicht so die Lösung, was jetzt Handheld-Gaming für Sony betrifft.
Nee.
Angeblich wollen sie da ja wieder zurück in den Markt. Mal gucken, wie viel Wahrheit drinsteckt. Wie gesagt, ich würde Microsoft eigentlich da ganz vorne dabei sehen, wenn sie, und das haben wir ja auch schon oft genug angesprochen, wenn sie entsprechend Ressourcen halt in den Arm stecken würden.
Ja.
Weil ARM hat einfach das Potenzial, gerade auch im Gaming-Bereich. Wir sehen das ja mit Gaming-Handhelds beziehungsweise mit Gaming-Smartphones in dem Bereich. Die Technik ist da. Du hast Leistung ohne Ende. Es gibt Gaming-Phones, die wirklich eine Alternative sind fürs Spielen, wo einfach das Spieleangebot fehlt. Ja, du hast ja viel in dem Bereich mit Auto Battlen und Gacha Games und so ein Kram, was ja funktioniert und viel Geld bringt den Firmen, die es macht, was aber nicht meine Art des Gamings ist. Ja. Aber da siehst du, ja, Hardware ist da, es fehlt im Prinzip eigentlich nur am Support von, sagen wir mal, Entwicklern, die halt im Moment halt Konsole oder halt PC-Gaming machen. Die halt diese Plattform für sich noch nicht gefunden haben, auch gerade, weil du da halt auf ARM entwickeln musst, ja, und die Konsolen wurden immer PC-ähnlicher, ja, und wie gesagt, da fehlt einfach der Support oder der Push von Microsoft in die Ecke. Alles, was ARM ist, ist immer noch halbherzig, ja, wir haben es ja bei Apple schon immer angesprochen, Gaming, ja, und Fokus liegt auf Gaming, und was ist, ja, noch nicht, die gehen es noch nicht mal halbherzig an. Nach wie vor, und da kannst du immer sagen, ja, und das iPhone, ja, mit dem Ganzen und Spiele und Plattformen, bla bla. Ja, aber
Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich bin
vielleicht einfach auch wieder ein alter, weiser Mann in der Beziehung, was Gaming betrifft.
Ja.
Aber wie gesagt, dieses ganze Match-Gaming, Gacha und wie gesagt, Auto-Battler-Krams und die ganzen In-App-Zeugs, sorry, aber das ist es nicht, ja.
Da sind wir wieder beim Thema Prioritäten. Also Apple setzt da jetzt nicht die größten Prioritäten im Bereich Gaming. Das haben sie leider noch nie gemacht.
Wie gesagt, noch nicht mal halbherzig. Ja. Und wie gesagt, Microsoft geht's genauso halbherzig an, das Thema ARM, wo sie ja eigentlich auch die Zukunft für Windows sehen müssten. Mhm. Gerade im Bereich wie gesagt, Laptop bzw. Mobile Computing ist ARM eigentlich die Zukunft, ja. Wir sehen es ja eindeutig mit den M-Prozessoren von Apple. Was geht?
Ja, klar, leistungstechnisch gesehen.
Das ist ja nicht nur iPod und iPhone, sondern ja gerade MacBooks, ja. Die M-Prozessoren in den MacBooks zeigen eigentlich,
klar,
wo die Zukunft liegt im mobilen. Im Mobile Computing, um es mal so zu sagen, alles, was Laptops im Prinzip ist. Aber, ja, wo haben wir denn ein wirklich vernünftiges Windows 11 auf ARM laufen, wo auch wirklich alles nicht nur an MS Office jetzt verfügbar ist, ja, sondern der ganze Rest auch. Ja.
Das ist das Problem, ja.
Und wie gesagt, das geht halt Microsoft einfach zu halbherzig an. Klar, die wollen sie es mit Intel ja auch nicht verscherzen. Aber da fehlt so ein bisschen der Blick einfach in die Zukunft. Ja.
Ja. Das ist korrekt. Es heißt ja nicht umsonst Wintel, wie es schon früher immer hieß, und das bewahrheitet sich immer wieder. Apple konnte das ohne Probleme machen. Die konnten ihren eigenen Prozessor entwickeln, weil sie auch ihre eigene Betriebssysteminfrastruktur am Start haben. Microsoft ist dementsprechend auch von anderen abhängig sozusagen.
Hardware-technisch. Ja, und da kannst du auch als PC-Hersteller so viel auf ARM setzen, wie du willst oder träumen, solange der Support einfach von dem Betriebssystem nicht da ist.
Ja, ist so. Und Microsoft dominiert immer noch den Betriebssystemmarkt. Es ist leider so. Ob das gut ist oder schlecht ist, darüber kann man jetzt diskutieren. Aber sie sind immer noch der Dominator.
Wobei du da natürlich auch wieder gerade was halt so die Voraussetzungen auch draußen im Betriebs- und im Firmenumfeld betrifft, natürlich einen gemeinsamen Nenner hast, wo du nicht die Krux hast, dass du 30 verschiedene Systeme oder Betriebssysteme irgendwo hast und wenn du einen Arbeitgeber wechselst oder aber auch als Firma irgendwo oder extern halt reingeholt wirst für irgendeinen Job, das Problem hast, dass du erstmal die klarkommen musst mit der Infrastruktur, die vor Ort ist. Diese Standardisierung, die Microsoft einfach bringt mit Windows, ist natürlich auch wieder so ein Ding, die man nicht unterschätzen kann. Man kann sagen, klar, die Marktmacht, die Microsoft in dem Bereich hat, und das ist ja nicht nur dann Windows, sondern auch gerade mit Office, ist halt ein zweischneidiges Schwert, sagen wir mal so. Man würde sich da natürlich gerne mehr Konkurrenz wünschen, aber wer soll es bitte richten?
So ist es, ja.
Man hat ja lange die Hoffnung auf Linux gesetzt. Aber nach wie vor, ja, der Zug kommt da auch nicht vernünftig ins Rollen. Mhm. Klar sagte, wie heißt er nochmal, Linus Torvald?
Linus Torvalds, ja. Mhm.
Ja, sagt natürlich, er hat für sich und für sein Projekt seine Nische gefunden und ist da ganz glücklich drüber. Aber so die Alternative zu Windows ist es noch nicht.
Ja.
Und wie gesagt, die Akzeptanz draußen im Markt fehlt einfach. Auch wenn du versuchst oder also selbst wenn Behörden ja und öffentliche Einrichtungen versucht haben, auf Linux umzustellen, schwierig. Ja.
Das beste Beispiel haben wir ja gesehen, wie es leider ja nicht zum Erfolg geführt hat in der Stadtverwaltung München. Da haben sie auch versucht, auf Linux umzusteigen, haben das einige Jahre geschafft, aber sie sind da wieder zurückgegangen. Und
was heißt geschafft? Sie haben dran gearbeitet.
Sie haben dran gearbeitet.
Das und, Projekt ist dann leider dann so doch ist es, genau. verworfen worden. Ja.
Und ich sehe es ja jetzt im konkreten Fall auch, dass im Bereich Forschung und Lehre verstärkt auf Apple gesetzt wird. Aber man muss dazu sagen, nur in Bereichen, wo es auch Sinn ergibt, wo Apple einen extrem großen Vorteil derzeit abbilden kann, leistungstechnisch etc. durch diese ganzen M-Prozessoren, aber im ganzen Bereich der Verwaltung, im ganzen Bereich, im ganzen Bereich in der Organisation, den klassischen Büroumfeld, wo auch zum Beispiel SAP laufen muss, da werden weiterhin Windows-Geräte eingesetzt, ganz klar.
Ja, wobei SAP sich natürlich auch versucht, unabhängig zu machen von der Plattform, auf der sie läuft.
Ja, klar.
Ich glaube, also die nächste Version wird da auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung sein. Aber sie sind nach wie vor, zumindest mal von dem, wie ich es einschätzen kann, da auch noch ein paar Schritte oder ein paar Jahre davon entfernt, wirklich plattformunabhängig zu werden, beziehungsweise ihre eigene Plattform zu werden.
Ja.
Und dann wirklich, egal mit welchem System oder mit welchem Gerät du dich oder mit welchem Gerät du mit SAP arbeiten willst, spielt keine Rolle mehr spielt. Da sind sie, glaube ich, immer noch ein bisschen weit oder ein bisschen entfernt davon. Aber ich denke, das ist so mit der Ansatz, den SAP verfolgt. Und die natürlich in ihrem Umfeld, ähnlich wie Microsoft, geschafft haben, sich zu dem Standard oder sich zu dem Standardprodukt zu entwickeln und da eine marktdominante Stellung meiner Meinung nach schon zu erreichen. Und inwieweit einem das natürlich recht sein kann, ist eine andere Frage. Aber gerade im Firmenumfeld, wo kommst du oder wo stößt du nicht irgendwann auf SAP, beziehungsweise SAP ist die nächste Stufe, ja, oder die Software, auf die man umstellt.
Ja, ja. Und ob das immer die cleverste Entscheidung ist, das sei dahingestellt.
Genau, ja.
Viele wollen auch nur, habe ich das Gefühl, viele Firmen wollen auch nur auf diesen SAP-Zug aufspringen, weil es auch gewisses Image ist, was man abbildet, nach dem Motto, wir sind mit SAP unterwegs. Das ist ja auch irgendwo, ich drücke es da ein bisschen einfach aus. Es ist auch ein gewisses Statement, was man außen gibt, wir sind mit SAP unterwegs. Klar.
Ja. Je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist, beziehungsweise welche Dienstleistungen du anbietest, macht es dir den Einstieg oder den Verkauf deiner Lösung wieder einfacher? Weil gerade viele großen Unternehmen mit SAP unterwegs sind, da die entsprechenden Schnittstellen da sind und du da ja irgendwie reinkommen musst und eventuell über die SAP-Lösung bei dir einen einfacheren Einstieg gewährleisten kannst für deinen Kunden. Trotzdem gibt es Alternativen dazu, ja, und man muss immer halt gucken, was ist wirklich die beste Lösung für mich. Aber auch da, wie gesagt, auch das kann ein Grund sein, halt auf SAP zu gehen, ja.
Ich weiß nur, dass die Universität Anfang der 2000er auf SAP umgestellt hat und es ungefähr 5 bis 6 Jahre gebraucht hat, bis alles so funktioniert oder sie es so hingebogen haben, wie sie es gerne hätten. Also ja, reibungslos.
Je nachdem, mit welcher SAP-Version du unterwegs bist, stellt sich die nächsten 2 Jahre ja auch wieder die Frage, ja. Ist der nächste Umstieg halt notwendig. Ja.
Ich meine, es gab einen großen Vorteil. Es hat eine Menge Arbeitsplätze geschaffen, das Ganze. Ja, es ist so. Also da wurden Planstellen geschaffen und Planstellen frei und erzeugt, die, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Also ich überschlage das jetzt mal so. Ich glaube, zwischen 20 und 25 neue Mitarbeiter wurden aufgrund dieser SAP-Umstellung eingestellt. Also für den Arbeitsmarkt war das durchaus interessant. Und wenn man bedenkt, dass das Rechenzentrum im Allgemeinen nur zwischen 80 und 85 Mitarbeiter hat, sind 25 neue Mitarbeiter, die sich nur um das SAP-Thema kümmern, schon eine große prozentuale Anzahl. Na gut, aber das nur am Rande. Aber sicherlich ist es auch für ein großes Unternehmen interessant, immer mehr auf Apple umzusteigen. Allein schon, was die Servicekosten, was das Thema Servicekosten beanlangt, ist es wesentlich günstiger, mit Apple-Geräten unterwegs zu sein. Ja, bei uns gibt es da so eine Art Eins-zu-Eins-Monitoring. Das heißt, wir sehen immer monatlich, was hat das an Servicekosten, wie hoch war die Aufwendung an Servicekosten für die Windows-Welt und wie hoch waren die Servicekosten für die Apple-Welt. Und das wird dann immer so monatlich gegenübergestellt. Und allein aus diesem Grund versucht die Universität ganz, ganz viel Abteilungen auf die Apple-Welt umzustellen. Aber gut, das nur so am Rande.
Wie kamen wir jetzt eigentlich hier hin? Wegen Nintendo, ne?
Von Nintendo zu SAP.
Ich glaube, da haben wir angefangen und kamen dann irgendwie zu SAP. Ja.
Sanduhr-Ansichtsprogramm.
Na, ganz so schlimm ist es ja mittlerweile auch nicht mehr.
Ja, aber so Anfang der 2000er.
Und es ist natürlich auch immer die Frage, wie gesagt, mit dem Datenbanksystem und Netzwerk, beziehungsweise welche Rechnung oder welche Technik hast du wo stecken, ja, wie ist die Umsetzung? Vor allem, wie ist das System optimiert, ja? Aber klar, ja.
Ja.
Bei allen Datenbanken kannst du natürlich da auch, je nachdem, und auch gerade welche Abfragen du startest, und SAP ist da keine Ausnahme, dann kannst du da natürlich schon mal auf ein Ergebnis warten, ja, wenn du eine Abfrage startest. Ja.
Das ist richtig. Aber ich meine, beim Großrechner haben wir früher auch auf die Abfragen lange gewartet, weil der Operator noch losgegangen ist, hat das
Magnetband die Lochkarten machen müssen.
Lochkarten nicht, aber Magnetband aus dem Schrank geholt, das Magnetband eingelegt und dann konnte man dementsprechend noch ein bisschen warten, bis das zur richtigen Stelle vorgespult worden ist und dann hat man seine Abfrage gehabt. Ja, so war das.
Ja, wir hatten früher ja nichts. Ja.
Und die Universität hat lange auf Großrechner gesetzt. Ja, so lange, dass es noch Mainframe-Karten, dass man von einem normalen Windows-PC eine Anbindung an den Großrechner bekommen hat. Und dann ist noch Ende der 90er wirklich noch der Operator losgegangen, hat dann noch die Bänder gewechselt.
Guck mal, was Thin Clients für ein Riesenthema waren, ja.
Ja, klar.
Und teilweise heute wieder werden, ja.
Und ich weiß noch, wie dann die ersten Großrechner-Applikationen oder Anwendungen auf Server, also auf kleine, in Anführungsstrichen kleine Windows-basierende Server umgezogen worden sind, diese ganzen Anwendungen. Der Großrechner, der war zwar nicht gerade klein, heißt ja auch Großrechner im wahrsten Sinn des Wortes, der hat natürlich auch Raum eingenommen, aber die haben dann schubkarrenweise die kleinen Server angeliefert und die standen dann alle quasi neben dem Großrechner im großen Rechenzentrum und die haben im Endeffekt wesentlich mehr Platz weggenommen als dieser eine Großrechner. Die Summe hat es dann gemacht.
Ja, wobei, wenn du unter dem Aspekt gerade auch Supportunterhalt und Service mal guckst, so ein Großrechner, wenn da was dran ist, wenn da ein Server im Netzwerk ausfällt, hast du vielleicht besser abgefangen, als wenn dein Großrechner, beziehungsweise den hast du besser abgefangen, als dein Großrechner, der anfängt Zicken zu machen, ja.
Ja gut, der Großrechner hat natürlich auch intern noch ein wenig wenig Schutzmechanismen drin, dass das so nicht passieren kann, ja, oder auch klar, gewisse Sachen, die redundant waren im Gerät an sich. Also das war im Prinzip schon relativ stabil. Und er hat natürlich auch für gewisse Arbeitsplätze gesorgt, ne? Weil so ein Großrechner braucht auch Operator. Das ist so.
Ja, okay, aber das hat die Dampflok damals auch. Ja, da hast du noch jemanden gebraucht, der die Kohle geschippt hat. Ja.
Das war im Endeffekt beim Großrechner nicht anders. Der hat dann halt die Bänder gewechselt. Mhm. Ist dann losgegangen. So war das. Da gab es dann so clevere Leute, die dann auch einfach mal aus Spaß eine Abfrage gemacht haben, eine Datenbankabfrage gemacht haben, nur weil sie den Operator laufen lassen wollten. Gab es dann auch. So war das. Lang, lang ist's her. Mhm. Ich war dabei.
Ja, aber man kann schon froh sein, dass die Zeiten rum sind.
Ja, ich war ja auch leider nicht von Beginn an dabei. Ich war in den Endzeiten dabei, wo der Großrechner quasi abgelöst worden ist. Ja. Aber das war schon interessant. Gut. Dann lass uns zum Gadget der Woche kommen.
Ja.
Da habe ich was von 12 South dabei. Ein Wunder.
Und da habe ich alleine von der Bezeichnung her, habe ich das schon wieder mit einem anderen Produkt verwechselt. Aber sag erst mal, um was es geht.
Aber jetzt machst du mich neugierig. Mit was hast du das denn verwechselt, bevor ich jetzt hier diese ganze...
Mit dem Curve.
Ach so. Aber auch du
bist... Weil High-Rise ist für mich immer alles was anderes als... Ja. Deswegen, ja. Es geht ja um den 12 South High-Rise.
Ja. Sie haben ja High-Rise quasi auch ein bisschen inflationär ausgedehnt. Also diese Begrifflichkeit hat sich in ganz viele verschiedene Produktkategorien reingeschlichen. Und das führt manchmal auch zu ein wenig Verwechslungen. Auch wenn ich ab und zu mal mit der Agentur spreche, die 12 South betreut, dann kommen sie teilweise auch ein wenig durcheinander, wo jetzt überall die Begrifflichkeit High-Rise drin steckt. Aber gut, das kann vorkommen. Also mittlerweile hat ja 12 South so ein großes Produktportfolio, dass man da ein wenig durcheinander kommen kann. So könnte man auch bei dem neuen Produkt durcheinander kommen. Das ist nämlich der 12 South High-Rise 3 Deluxe. Und ganz wichtig ist dieser kleine Anhängsel oder dieser kleine Namensanhängsel Deluxe, weil das ist nämlich das Produkt, wo wir uns heute verstärkt drum kümmern wollen oder wo wir ein wenig die Unterschiede herausarbeiten wollen. Es gibt nämlich den High-Rise 3 und es gibt nämlich den High-Rise 3 Deluxe, den ich eben schon genannt habe. Und wir arbeiten so ein wenig die Unterschiede raus. In erster Linie ist die Designsprache eine komplett andere. Der normale High-Rise 3, der sieht ein wenig anders aus. Die Anordnung der Komponenten ist etwas anders, die Apple Watch ist etwas anders angeordnet, die AirPods werden etwas anders angeordnet. Also da muss man schauen, was einem am besten entgegenkommt oder wo man diese 3-in-1 Ladestationen am besten positionieren kann. Nach meiner Meinung ist der Deluxe am besten dafür geeignet, wenn man ihn am oder auf dem Nachtschrank positionieren möchte. Da ist der Deluxe nach meinem Test oder nach meinem subjektiven Test oder nach meinem subjektiven Empfinden die beste Wahl. Und sie bewerben das Produkt auch mit einer konsequenten Standby-Kompatibilität. Wir erinnern uns, Standby, die neue Funktion, die Apple ja eingeführt hat in iOS 17. Und da ist die Deluxe-Version die beste Wahl, um diese Standby-Funktion nutzen zu können. Allerdings unterscheidet er sich nicht nur in der Standby-Kompatibilität, sondern auch in der Materialwahl. Beim Deluxe haben wir ein komplettes Aluminium-Chassis, also oder der Korpus ist komplett aus Aluminium gefertigt. Beim normalen High-Rise haben wir halt Kunststoff, was auch eine vernünftige Qualität abbildet oder darstellt. Aber wie gesagt, Aluminium ist nochmal eine Qualitätsstufe obendrauf und hat nochmal eine bessere Anmutung, was wie gesagt das Material beanlangt. Und die Auflagefläche ist mit einem Kunstleder überzogen. Andere würden sagen, es ist veganes Leder. Für mich ist es Kunstleder. Das ist dann die Ablagefläche, wo man die AirPods und die Apple Watch aufladen kann. Des Weiteren haben wir zweimal MagSafe Lade oder zwei MagSafe Lademodule, die auch MagSafe zertifiziert sind von Apple, ganz wichtig. Dadurch haben wir auch eine 15 Watt Ladeleistung pro Modul und einmal 7,5 Watt für die AirPods. Das ist auch das maximale oder die maximale Ladegeschwindigkeit, in denen man die AirPods aufladen kann. Wie gesagt, alle drei Lademodule sind MagSafe zertifiziert. Gut, das sind so die Kernfunktionen. Ich habe eben schon angesprochen, dass die Materialwahl hervorragend ist. Wir haben halt ein Aluminium-Chassis, die Auflagefläche ist dementsprechend mit Leder überzogen. Im Lieferumfang ist ein 40 Watt Netzteil enthalten. Das ist ganz wichtig. 40 Watt benötigt nämlich die Einheit. Da kann man jetzt nicht irgendein Netzteil anschließen. Deswegen gehen Sie auf Nummer sicher und liefern gleichzeitig das Netzteil mit. Das spiegelt sich dann auch ein wenig im Preis wieder. Man muss halt auch diese ganzen Geschichten, die zwei Lademodule, die MagSafe-Zertifizierung und das Netzteil mit einrechnen, dass man da logischerweise auch auf einen etwas höheren Preis kommt, ist sicherlich logisch. Wir haben ein Gesamtgewicht von 396 Gramm, also sind die angebrachten oder angeschlossenen Geräte auch stabil und sicher untergebracht und es ist nicht davon auszugehen, dass diese Ladestation in irgendeiner Weise umkippt oder sich verschiebt auf dem Nachtschrank, sondern sie steht massiv und fest auf der jeweiligen Oberfläche. Ja, das so zu den Grundfunktionen. Ich habe das jetzt seit 2 Wochen im Test und es macht das und tut das, was es soll. Würde mich auch wundern, wenn ein MagSafe-zertifiziertes Gerät nicht funktioniert. Eine Besonderheit ist es noch, dass dieses Produkt ausschließlich bei 12 South oder bei Apple zu beziehen ist. Das sind jetzt die zwei exklusiven Vertriebskanäle. Derzeit gibt es das Ding nicht bei Amazon oder sonst irgendwo, sondern ausschließlich bei Apple oder direkt bei 12 South. Das nur als Anmerkung. Preislich liegen wir bei 169 Euro. Das ist der Preis, den Apple direkt dafür aufruft, also wenn man es im Apple Store kauft. Und ich gehe davon aus, dass der 12 South Preis identisch sein wird, wenn man es dort direkt kauft. Von daher würde ich sagen, gliedert sich dieses 3-in-1 Ladegerät oder diese Ladestation nahtlos in den Preis oder in die Preiskategorie der Konkurrenz ein. Wenn ich mir anschaue, dass diese Belkin Boost Serie identisch viel kostet oder teilweise sogar noch mehr kostet, würde ich sagen, durchaus marktüblich, oder man ist ja durchaus mit einem marktüblichen Preis unterwegs. Gut. Und für alle diejenigen, die nicht bereit sind, 169 Euro auf den Tisch zu legen, für alle diejenigen haben wir ein kleines Gewinnspiel mitgebracht. Die Firma 12 South hat uns nämlich ein Gerät über den Zaun geworfen und wir dürfen ein Hi-Rise Deluxe oder ein Hi-Rise 3 Deluxe verlosen. Die Gewinnspielteilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de schreiben und wir losen das dann bis zur nächsten Sendung aus. Genau, das war's. Haben wir das Gadget der Woche auch besprochen.
Ja.
Gut. Dann haben wir es doch für heute. Mhm. Ja, dann machen wir das Ding doch dicht und schließen unser Café ab.
Jawohl.
Gut. Und ja, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.